Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur zweiten Folge unserer Sendereihe Der Mensch ist besser als wir denken. Werenfried van Straten, Kämpfer für den Frieden. Heute wollen wir uns mit den Anfängen seines Werkes Kirche in Not befassen und mit den ersten Aktionen und Grundlagen und vor allem mit dem Stichwort Versöhnung. Denn damit fing es an, wie wir schon in der ersten Folge von Antonia Willemsen, unserem Gast, gehört haben. Versöhnung, das ist Appell und Anspruch zugleich. Das ist ein Grundelement, das ist die Arbeit dieses internationalen Hilfswerks päpstlichen Rechts. Bis heute leitet und treibt dieses Grundelement dieses Werk an. Unser Gast war langjähriger Mitarbeiter des Gründers von Kirche in Not, Pater Werenfried, und mehr als 30 Jahre Generalsekretär in dieser weltweit tätigen Organisation. Frau Willemsen, Sie haben uns in der ersten Folge erzählt, wie Sie zu Werenfried gestoßen sind, wie Sie ihn kurzzeitig oder das Werk kurzzeitig verlassen haben. 1972 sind Sie dann wieder zu ihm zurückgekommen. Ich will mal aus einem Vorwort von einem seiner zahlreichen Bücher etwas vorlesen. Das Vorwort stammt von Kardinal Frings. Und Kardinal Frings schreibt da: Man muss ihn gern haben, diesen flämischen Schwarz-Weiß-Maler, diesen Herold der unbedingten christlichen Nächstenliebe, diesen großartigen Überwinder nationaler Gegensätzlichkeiten, Pater Werenfried van Straten. Da spricht ein unverbesserlicher Optimist, der die Menschen für besser hält als ihren Ruf. Man müsse nur das rechte Wort finden, um sie zu den größten Opfern zu begeistern. Da spricht ein Mann mit einem goldenen, humorvollen und tief empfindenden Herzen, ein bescheidener und tieffrommer Priester und Ordensmann. Ich, also Kardinal Frings, nannte ihn einmal einen modernen Chinggis Khan, denn wo er gewirkt habe, sei alles radikal abgeerntet und er hat es mir nicht übel genommen. Ein sehr schönes Vorwort, aber Frage an Sie, die Sie ihn doch sehr gut kannten: Hat es nicht auch mal Momente gegeben, wo Sie diesen tieffrommen Ordensmann lieber auf den Mond wünschten als in Königstein?
Ja, das war vielleicht nicht in erster Linie ich, denn ich habe ihn so gut gekannt, dass ich ihn hier und da auch mal sagen konnte, also hör jetzt mal auf, also jetzt hast du das oft genug gesagt, jetzt will ich das nicht mehr hören oder so. Ich konnte das sagen, aber andere Mitarbeiter hatten es da vielleicht schwieriger. Und er war ein, man kann sagen, ein General Manager, Werenfried. Also er hätte auch eine große Industrie leiten können. Er hätte in der Regierung wichtige Positionen übernehmen können. Er war ein richtiger Manager, kann man sagen. Und das bedeutete, dass er jemand volles Vertrauen gegeben hat und man konnte das ausschöpfen. Er hat einem unterstützt und fast blind vertraut, weil er auch immer unterwegs war. Aber wenn jemand diesem Vertrauen beschämt hatte, dann hatte er diese Bewegung gemacht. Dann hatte er ihn fallen lassen wie ein Stein. Und das habe ich ein paar Mal gesehen. Und diese Leute natürlich, die musste dann schon was Schlimmeres sein, was da passiert war. Aber dann hat er das auch gemacht und dann war das ein abgeschlossenes Kapitel und er ist weitergegangen. Und diese Leute, die haben ihn bestimmt mal zum Mond gewünscht.
Gut, kommen wir auf die Charaktere von den Charakter von Werenfried sicher in der einen oder anderen Phase unseres Gesprächs nochmal zurück. Sie haben in der ersten Folge mal seinen Namen fallen lassen, Speckpater. Das ist ein Name, der ihn begleitet hat. Eins seiner Bücher heißt ja auch, Sie nennen mich Speckpater. Woher kommt dieser Name? Es ist ja sicher nicht darauf zurückzuführen, dass er in späteren Jahren, aber eben nicht am Anfang, eine wirklich sehr stattliche, beleibte Gestalt war, wie man ja auch an manchen Fotos vielleicht hier sieht. Aber in jungen Jahren war er schick, jung eben und durchaus schlank auch. Woher kommt dieser Name Speckpater?
Ja, es gibt sogar ein Bild mit seinen beiden Brüdern und da sind die alle drei so schlank, also dass man sich nicht vorstellen kann, dass er dann später mal so dick wurde. Aber der Name Speckpater hat damit nichts zu tun, mit seinem Umfang. Der kommt daher, dass er sofort nach dem Krieg angefangen hat, für die heimatvertriebene Deutsche zu sammeln. erstens zu predigen, erst, aber kommen wir später darauf, den Hass zu überwinden. Also die Versöhnung, die Versöhnungsgedanke war ganz wichtig. Aber er hat auch gesehen, dass man bei den Bauern in Flandern musste man nicht um Geld betteln, da musste man Speck verlangen. Und das hatten die Bauern. Und das hat er auch gemacht. Und hat immer wieder bei Treffen der Bauernsfrauen, hat er dann einen Aufruf gemacht, Speck zu geben. Und er hat ein Abkommen mit einem großen Verein in Flandern. Und da wurden dann die Schweine hingegeben und der Speck war für den Speckbauer. Und eines Tages kommt er wieder bei so einem Frauenverband. Und da ruft, als er da reinkam, groß und weiß, dann rief einer der Frauen, oh, schau da ist der Speckpater. Und dann Werfried hat sofort verstanden, dass das ein richtiger Name war. Und dann hat er diesen Namen kultiviert, muss man sagen. Und das ist dann
Markenzeichen
geworden, ja, kann man sagen.
Es gibt ja auch Fotos von ihm, wo er mit Schweinchen auf dem Arm gezeigt wird und so. Hat das eigentlich viel gebracht, diese Specksammlung? Was ist mit dem Speck passiert?
Naja, im Anfang war alles natürlich in der Abtei untergebracht, denn das Werk hat er ja nicht gegründet, sondern es ist ihm passiert. Er hat einen Aufruf geschrieben und plötzlich haben die Leute angefangen, Kleidung, Schuhe, Lebensmittel zu schicken und das kam alles in der Abtei. Und dann hat er, der Speck zum Beispiel, dann hat er den Abt gebeten, ob die Novizen, ob die das Speck schneiden können, denn damals durfte man nur kleine Paketchen nach Deutschland schicken und das musste alles geschnitten werden und das ging wie folgt, da mussten die Novizen ihre Schuhe ausziehen und ihre Socken, ihre Füße waschen und dann in das Speck hinein und da mussten sie das dann schneiden und auf Maß verpacken und dann wurde das nach Deutschland geschickt. Also es handelte sich schon um enorme Menge Speck.
Speckpater sozusagen eine Art programmatischer Name. Der andere Name von ihm, Werenfried, sein Ordensname, ist ja auch eine Art Programm, Werenfried, Kämpfer für den Frieden. Wie hat er dieses Programm umgesetzt in den ersten Jahren des Werkes?
Es hat schon früher angefangen, denn er hatte während des Krieges gesehen, dass das ein Krieg von Heiden gegen Heiden war, wie er es nannte. Und als der Krieg vorbei war und er den Hass gesehen hatte, die in der Bevölkerung herrschte, dann hat er gesagt, das ist nicht christlich. Wenn wir uns Christen nennen, dann müssen wir uns als Christen benehmen. Und das bedeutet, dass wir den Hass überwinden müssen, dass wir dem Feind helfen müssen. Und er hat dann zuerst eine Anti-Hass-Liga, sofort nach dem Krieg, hat er gegründet. Und das war eigentlich der Vorläufer von unserem Werk. Und dann hat er später, also das war auch noch immer in den 40er Jahren, hat er dann, nachdem er den offiziellen Auftrag von Rom aus bekommen hatte, für die Heimatvertriebenen in Deutschland was zu tun, dann hat er angefangen, über diese Versöhnung, diese notwendige Versöhnung in Europa, ohne welches Europa keine Zukunft haben konnte, das hat er geschrieben und gepredigt und er hat bis zu 90 Mal im Monat gepredigt, in Kirchen, in Schulen, bei Verbänden und so weiter. Also das war für ihn das Leitmotiv.
Sie sagten gerade, er hätte den Anstoß aus Rom bekommen. Wieso kam das aus Rom?
Ja, zuerst hatte er 1947 in der Weihnachtsausgabe der Abteizeitschrift hatte er einen Artikel veröffentlicht, kein Platz in der Herberge, sehr passend natürlich für Weihnachten, und hat über die Lage in Deutschland berichtet. Und dann im Jahr drauf, 48, dann...
Die Lage der Flüchtlinge vor allem.
Ja, der Heimatvertriebene. Und dann 48, dann kam in Rom, war sein General ab, das war ein Flamen, Notz. Und er war gut befreundet mit Pius dem XII. Und Pius der XII., der war ja Nuntius gewesen in Berlin vor dem Krieg. Und er hatte ein Herz für die Deutschen. Und er wollte was für Deutschland machen und hat dann dem General der Prämonstratenser gefragt, können Sie etwas tun für die Deutsche mit Geld oder mit irgendwas? Und daraufhin hat Nautsch gesagt, Geld kann ich Ihnen nicht geben, heiliger Vater, aber ich habe da einen jungen, wilden Mitbruder in Belgien und der kann wahrscheinlich etwas machen. Und so bekam Berenfried dann vom Generalrat über seinen Abt den offiziellen Auftrag, etwas für die Heimatvertriebene zu machen. Und daraus ist dann die Ostpriesterhilfe entstanden.
Ja, warum heißt es Ostpriesterhilfe?
Ja, weil...
Hilfe für die Flüchtlinge aus dem Osten?
Weil Berenfried als Priester, hat er immer als Priester tätig sein wollen. Und er hat gesehen, dass die Heimatvertriebene, die aus den Ostgebieten, aus den deutschen Ostgebieten gekommen sind, die waren begleitet von ihren Priestern. Und er wollte den Priestern, aber über die Priester die Leute helfen. Denn diese Priester, diese Vertriebene, die selbst Vertriebene waren, die mussten jahrelang, konnten sie nur mit Worten konnten sie über die Güte Gottes sprechen. Und sie hatten nie etwas, womit sie ihre Worte unterstreichen konnten. Mit einem Hemd, mit Lebensmitteln, mit ein paar Schuhen. Und das wollte Berenfried erreichen, dass die Güte Gottes, dass die Hilfe über die Priester zu den Leuten kam.
Also von Anfang an auch ein pastoraler Aspekt.
Von Anfang an.
Ja. Und Sie haben auch in der ersten Folge ein weiteres Stichwort genannt, die Rucksackpriester. Was hat es damit auf sich?
Das waren genau diese Priester, die also mit ihren Leuten, so arm wie die Leute, sind die in vorwiegend protestantische Gegenden in Deutschland gekommen. Und die hatten höchstens ein Fahrrad oder vielleicht ein Motorrad und sonst mussten sie mit dem Bus oder zu Fuß, mussten sie von einem Dorf zum anderen ihre Leute besuchen. Und ja, die hatten einen Rucksack, wo sie alles drin hatten, auch um die Messe zu zelebrieren. Und deswegen wurden die Rucksackpriester genannt.
Die Kapellenwagen nannten sie auch vorhin. Was hat es damit auf sich? Was sind Kapellenwagen?
Als diese Katholiken in der deutschen Diaspora waren, dann haben sie festgestellt, dann konnte man feststellen, dass alles, was arm war und klein, das war katholisch. Und alles, was groß war und sich behaupten konnte, das war evangelisch, denn es waren ja evangelische Gebiete. Und es gab keine katholischen Kirche. Und die Messe, die musste gefeiert werden in einem Wirtshaus, manchmal in der evangelischen Kirche. Aber eine eigene Kirche hatten diese Leute nicht. Sodass sie in dieser unglaublich schwierigen Lage, worin sie sich befanden, mussten sie auch noch die Kirche entbehren. Und es war unmöglich, sofort überall Kirche zu bauen. Man wusste auch nicht, wo werden diese Leute sich dann endgültig ansiedeln. Und dann ist er auf die Idee gekommen, dass deswegen sollte die Kirche zu den Leuten kommen. Und dann hat er den Kapellenwagen erfunden. Und dann hat er von der niederländischen Eisenbahn, hat er 20 große Busse hat er geschenkt bekommen, praktisch, also symbolischen Preis. Und nachher noch 15 Opel Blitzwagen, die von Bistum Gent bezahlt wurden, ja, in Belgien. Und diese Kapellenwagen, die wurde von Ostern bis November eingesetzt in der deutschen Diaspora und blieben dann eine Woche und das war eine Art Volksmission. Und da waren, das war an der Außenseite, war da ein Altar, da waren zwei Türen, konnte man öffnen, war ein Altar. Dann gab es eine Wohneinheit, wo zwei Priester leben konnten und das war immer ein Deutscher und ein Ausländer, damit in diesen beiden auch der Versöhnungsgedanke zur Geltung kam. Und dann hatte man noch einen großen Raum, wo man Lebensmittel, Kleider, Schuhe und so weiter mitführte, was man an die Leute verteilen könnte.
Also nicht nur Flüchtlingshilfe, sondern eben auch pastorale Hilfe. Und die Kirche muss zu den Leuten kommen. Ist das ein Gedanke, der auch heute noch im Werk Kirche in Not lebendig ist?
Bis heute ja. Und als Beispiel kann ich dafür nennen die Kapellenschiffe, die es in Russland gibt. Da ist es für die orthodoxe Kirche. Darauf kommen wir, denke ich, in einem späteren Programm. Aber auch hier galt, dass während des Krieges das ganze Gebiet um Stalingrad damals verwüstet wurde. Die Kirche wurde dort verwüstet und es ist bis heute nur hier und da möglich gewesen, neue Kirchen zu bauen. Und da kam die Idee, dass die Kirche dort mit einem Schiff zu den Leuten kommt. Und da haben wir bis jetzt 3 Schiffe haben wir der orthodoxen Kirche zur Verfügung gestellt. Aber es gibt auch in Amazonien, haben wir ein Boot bezahlt für einen Priester, der auf den Amazonas zu den Menschen geht. Und das ganze Motorisierungsprogramm von Kirche in Not, wo in den ganzen Jahren, ich weiß nicht wie viele Autos, Motorräder, Fahrräder für Katechisten gespendet worden sind, das alles ist, dass die Kirche zu den Leuten kommt. Aber natürlich war der Kapellenwagen war das erste spektakuläre Beispiel.
Es gibt auch ein Beispiel, dass Werenfried nicht nur gesagt hat, mobile Kirchen, sondern auch feste Kirchen. Er hat einen Bauorden gegründet. Auch das haben Sie vorhin kurz erwähnt. Was ist dieser Bauorden?
Einmal hat Werenfried ein Flüchtlingslager besucht und wo die Leute, viele, viele Leute in gelebt haben. Und er gab einem kleinen Mädchen, einem Flüchtlingsmädchen, gab er ein heiliges Bildchen. Und er sagte, das sollst du zu Hause an die Wand hängen. Und dann antwortete ihm das Kind, wir haben keine Wand, Herr Pater. Also dann hat er verstanden, dass da eine Familie, und das war nicht nur eine, sondern das war eigentlich der Regel, dass die da in der Mitte wohnten von einer Baracke mit vielen anderen Familien, andere Leute um sich herum, dass es nirgendwo eine Wand gab, es sei denn die Außenwand, und dass das für die Zukunft der Familie unmöglich war, dass die Familie keine Zukunft haben konnte und schon gar keine christliche Zukunft, wenn das so weiterging. Und dann hat er gesagt, hier muss Abhilfe geschaffen werden. Und dann ist die Idee des Bauordens bei ihm gekommen.
Woraus bestand dieser Bauorden?
Er hat angefangen, also ein Aufruf, um in vorwiegend der deutschen Diaspora, um dort Häuser für die Menschen und Kirchen für Gott zu bauen. Und das ging eigentlich so, dass die Bundesregierung hatte ein Programm aufgestellt für Häuserbau und man musste dabei eine Eigenleistung und die wurde in Stunde wurde die berechnet. Aber da war die Kriegswitwe mit 5 Kindern oder der Kriegsversehrte mit einem Bein, der das natürlich nicht machen konnte. Und diese Bauorde, diese erste Gruppen, die sind nach Deutschland gegangen und das waren 100 junge Jesuiten, die damals gekommen sind. Und die haben das erste Baulager gestaltet. Und haben dann Keller ausgegraben, haben also einfache Arbeiten gemacht, aber die zählten für diese Heimatvertriebene und Flüchtlinge, um ihren Teil zu leisten als Eigenleistung, um irgendwann ein Haus zu bekommen. Und so konnte dank des Bauordens konnte diesen Familien schneller ein Haus gegeben werden oder überhaupt.
Existiert der Bauorden noch? Was ist daraus geworden?
Ja, der Bauorden wurde also 1953 von Werenfried gegründet und bis 1960 war Werenfried der Leiter des Bauordens und dann hat sein Abt entschieden, dass Werenfried sich aus dem Bauorden zurückzieht. Und das ist für ihn in seinem Priesterleben das größte Opfer gewesen und hat sehr viel verlangt von seinem Gelübde der Gehorsam. aber er hat es gemacht.
Aber Kirche in Not hat nichts mehr damit zu tun?
Nein, es war sehr interessant, dass am Ende seines Lebens hat Werenfried immer wieder vom Bauorden gesprochen. Immer wieder. Und ist ja 1953 gegründet und in 2003 waren es dann 50 Jahre. Und kurz vor seinem Tod, er ist ja am 31. Januar 2003 gestorben, kurz vor seinem Tod haben Mitglieder des Bauordens aus Belgien, Deutschland und der Schweiz haben sich gemeldet und sind zu ihm gekommen. Und das letzte Interview, das er gegeben hat, war über den Bauorden. Also das hat am Ende seines Lebens, hat das für ihn, das ist immer wieder zurückgekommen. Und dann habe ich gesehen, wie dieses Opfer und aber diese Gedanke und vor allem bei einem so kräftigen Mensch wie Werenfried war, wie das irgendwie zwar überdeckt worden war durch die viele Arbeit für Kirche in Not und so weiter, aber am Ende seines Lebens, als er da nicht mehr aktiv war, dann ist dieser Gedanke wieder hochgekommen und hat jeden Tag davon gesprochen.
Für wie wichtig halten Sie den pastoralen Aspekt, diesen Aspekt der Versöhnung für das Werk Kirche in Not?
Ja, das ist der Ausgangspunkt gewesen. Und man muss natürlich das Wort Versöhnung verstehen in christlichem Sinne. Es ist nicht nur ein politischer Wunsch, den man durchhalten soll, damit kein Krieg ausbricht oder dass die Leute ruhig sind. Nein, es ist Versöhnung in christlichem Sinne. Also das bedeutet mit dem Herzen verzeihen und als Konsequenz daraus dein Leben ändern. Und ich denke, dass dieser Ausgangspunkt des Werkes noch so aktuell ist heute, wie es in der Vergangenheit gewesen ist.
Würden Sie sagen, dass das Werk von Werenfried, die Wohltäter, eine Art Gemeinde sind? Gemeinschaft?
Ja, Werenfried hat das als seine Pfarrei betrachtet. Denn er hat immer gesagt, ja, ich bin Priester und ich bin doch nicht nur ein Bettler, ich bin zwar ein begnadeter Bettler, ich bin zwar ein sehr erfolgreicher Bettler, aber ich bin in erster Linie Priester. Und deswegen ist das natürlich selbstverständlich, dass dieser Versöhnungsgedanke, dass das für ihn wichtig war, als Priester in christlichem Sinne darauf hinzuarbeiten.
Versöhnung als genuin christlicher Begriff, Vergebung, Barmherzigkeit, der Samariter, das sind Bilder, die bei Werenfried immer wieder auftauchen. Ist das auch heute noch so, auch im Werk ohne Werenfried?
Ja, davon bin ich überzeugt, dass mein Nachfolger und auch die nationale Sekretariat, die nationale Direktoren in 17 Ländern, die haben ja alle die geistlichen Richtlinien von Werenfried als der Ausgangspunkt ihres Wirkens. Und deswegen, wenn man diese Gedanke verlassen würde, wäre es nicht mehr das Werk von Werenfried.
Dann wäre es ein einfaches Hilfswerk, ja, karitativ, wie es viele gibt, aber nicht mehr das Werk Kirche in Not.
Ja, genau.
Ja, liebe Zuschauer, das war die zweite Folge unserer Serie Der Mensch ist besser als wir denken. Pater Werenfried, Kämpfer für den Frieden. Ich hoffe, Sie bleiben dabei, auch bei der dritten Folge. Da geht es dann um die Verfolgung selbst. Wie Werenfried, wie das Werk Kirche in Not den verfolgten Menschen vor allen Dingen im Osten, in Osteuropa geholfen hat, zu überleben als Christen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.